Wir sagen natürlich nichts zum Ergebnis von Braunschweig, weil wir da nichts sagen können, weil das noch bevorsteht.
Außer, dass du Meister bist?
Außer, dass ich Meister bin. Ich erkläre das mal so, als würde ich es einem Kind oder einem Golden Retriever erklären.
Ja, richtig.
Aber einfach, damit es deinem Intellekt entspricht und du hinterher sagen kannst, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Also nichts gegen dich, du bist ein attraktiver Mann,
aber
älterer Mann, aber so
und man war regelrecht die Überlegung, zu sagen, wir gehen noch mal raus auf die Straße und fragen irgendwelche Tennisspielerinnen, kannst du dir vorstellen, mit nach Spanien zu kommen, sofort eine WM zu spielen? Du hast zwar noch nie Padel gespielt, aber so, und du konntest dich aber anmelden.
Padel Time, der Padel Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Padel Podcast.
Herzlich willkommen zu
Padel Time. Na? Ist ja genau wie früher, nur andersrum jetzt.
Ja, mein Gott.
Ja, du, was machen wir jetzt anders? Du wolltest doch irgendwas anders machen.
Ja, ich denke mir noch was aus.
Zum nächsten
Mal.
Immer noch nicht?
Nein, lass uns doch jedes Mal was anderes machen.
Okay, fangen wir doch nochmal an?
Nee.
Nee, okay.
Nein.
Okay. Also erstmal, wir haben ja so ein paar Zahlen bekommen. Erstmal vielen Dank, dass wir nach einjährigem Neustart einen ganz guten Start hingelegt haben.
Ja.
Vielen Dank an alle, die zuhören.
Ja.
Bleibt dabei.
Sehr, sehr große Freude.
Verteilt uns, verteilt diesen Podcast,
bringt
ihn, tragt ihn in die Welt.
Richtig.
Das zweite ist, kleiner Transparenzhinweis. In der letzten Folge haben wir ja über die bevorstehende deutsche Meisterschaft, das Finale, gesprochen.
Ja.
Und diese Folge wird rauskommen, nachdem dieses Turnier bereits stattgefunden hat.
Richtig.
Da wir aber nicht hell sehen können.
Ja.
Und dieses Turnier erst in 2 respektive 3 Tagen stattfindet, können wir in dieser Folge nicht über den Ausgang des Turniers sprechen.
Richtig.
Also auch nicht darüber, ob du jetzt deutscher Meister bist oder nicht.
Mhm.
Also du bist Meister der Herzen, das ist ja eh
schon
immer gewesen. Das nur für alle, die sich wundern sollten, wir mussten aus organisatorischen Gründen den Podcast vorher aufnehmen.
Genau, wir wissen trotzdem, wer deutscher Meister ist.
Du.
Ja.
Ja, das ist ja außer Frage.
Genau.
Sag mal, eine Sache, die wir nach unserem Neustart gar nicht besprochen hatten. Thema öffentliche Wahrnehmung. Hast du das auf Join oder auf Pro7 eigentlich gesehen, die Promi-Paddel-WM?
Ganz kurz.
Dein Eindruck?
Ich glaube, dass es für den Sport super ist. Ich glaube, dass es, sagen wir mal, einen größeren Unterhaltungswert hat für Leute, die nicht in dem Sport sind. Also das ist jetzt für mich ist es schwierig, weil ich natürlich auch 20 Jahre Fernsehen gemacht habe und nur noch, sagen wir mal, auch an solchen Shows beteiligt war. Und deswegen ich weiß, wie die entstehen und ich weiß auch, es geht nicht so sehr um die Sache. Ne? Bei dieser Veranstaltung geht es nicht so sehr ums Paddelspielen. Da geht es darum, ein Unterhaltungsvehikel zu schaffen. Ich habe sogar aus alter Gewohnheit mal in die Zahlen reingeguckt, wie man das so früher gemacht hat, nachdem eine Sendung rauskam, obwohl ich da überhaupt nicht dran beteiligt war, einmal zu gucken, wie waren die Zuschauerzahlen und so. Und ich glaube, die hat okay performt, die Sendung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war sie für die Entwicklung des Sports und das in die Breite zu tragen und in die Öffentlichkeit zu tragen, dass es diesen Sport gibt, um Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, sensationell gut.
Also wir wissen alle, natürlich gibt es diesen klassischen Samstagabend mit Wetten, das und so. Das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Aber trotzdem ist es einer der prominentesten Sendeplätze. Und ich muss schon sagen, ich fand das damals auch in der Ankündigung schon, ich fand das extrem überraschend, dass du diese, also klar, man kennt das von Stefan Raab mit VOGUE-WM oder sonst irgendwie, das Vermischung aus Unterhaltung, wie du gesagt hast, Unterhaltung, Promis und irgendeine Sportart, dass da aber Paddel an so einem frühen Zeitpunkt jetzt für so eine 2015-Sendung sozusagen benutzt wird im positiven Sinne und eben auch hinausgetragen wird, also fand ich positiv überraschend.
Das stimmt, aber ich glaube, da hat sich natürlich auch was getan zu der Zeit, als die VOGUE-WM und sowas stattfand. Da hat es eine ganz wesentliche Veränderung gegeben, wie solche Sachen sich in die Welt tragen. Weil Leute, die da waren zum Beispiel, die sagten, die Halle war nicht so gefüllt und irgendwann fingen auch die Leute an zu gehen und so, weil es zieht sich natürlich hin und jeder, der mal an so einer Produktion, Fernsehproduktion beteiligt war, weiß, das dauert länger und das zieht sich und so. Aber es ist ja auch gar nicht mehr entscheidend, wie viele Leute in der Halle sind. Es ist am Ende auch gar nicht so entscheidend, wie viele Zuschauer zu Hause dazugucken, was das Fernsehen angeht, sondern entscheidend ist, wer in der Halle ist. Und wenn du die richtigen Influencer hast mit den richtigen Kennzahlen, das heißt, wenn da einer ist, der 10 Millionen Follower hat und da kräftig postet, dann haben das plötzlich 10 Millionen Leute zu Hause. Und das ist dieser eine ist viel entscheidender als zum Beispiel die Zuschauer in der Halle und die Zuschauer zu Hause. Und so entstehen natürlich, also so ist ja zum Beispiel auch die Icon League entstanden oder auch die Baller League und solche Sachen, wo es gar nicht entscheidend ist, was da vor Ort stattfindet, so sehr wie, wer sind die Verteiler? Und wenn die richtig sind und dadurch, dass Paddel im Moment so ein Sport ist, wo alle Influencer sich drauf stürzen und ganz viele so Sportler und Ex-Sportler, die auch eine riesen Plattform haben, sich auch drauf stürzen und dann an sowas teilnehmen, ist es per se ein Erfolg. Da ist es eigentlich völlig egal, ob es in der relevanten Zielgruppe bei ProSieben dann irgendwie die entsprechende Zuschauerschaft hatte für das Format. Also ist es am Ende trotzdem natürlich und für den Sport damit auch ein Riesenerfolg.
Du hast gerade die Quote angesprochen. Die Gesamtquote war unterdurchschnittlich, war kein Erfolg.
Ja.
In der Altersgruppe 14 bis 49, die ja gemeinhin als die werberelevante oder die wichtigste gilt, waren sie mit über 9% doch gut.
Genau, also so, okay. So, ich glaube, mehr oder weniger Senderschnitt war es in der relevanten.
Genau,
ich, ne?
Gegen Florian Silbereisen verloren, aber das kann man ja mal, das ist ja völlig okay. Du hast gerade angedeutet und ich habe das auch bei Instagram, also in den letzten Tagen auch wieder, es war irgendeine Veranstaltung, eine Paddelveranstaltung mit ganz vielen Ex-Fußballern, die auch dann natürlich alle gespreadet haben und das geteilt haben. Also ich kann mich wirklich in den letzten Tagen versucht, mal drüber nachzudenken oder was zu finden. Ich kann mich an keine andere Sportart in den letzten, ich sage wirklich Jahrzehnten erinnern, die so in der Breite von so vielen bekannten Persönlichkeiten getragen wird,
ja,
und wirklich in die Breite getragen wird, ohne dass sie jetzt selber davon profitieren,
ja,
also dass es für sie eine Monetarisierung ist oder darstellt, sondern dass es ja offenbar wirklich aus Überzeugung, Spaß und Liebe zu dem Game einfach passiert.
Das stimmt. Und vielleicht noch ein Satz. Wir sagen natürlich nichts zum Ergebnis von Braunschweig, weil wir da nichts sagen können, weil das noch bevorsteht. Aber
außer, dass du Meister bist?
Außer, dass ich Meister bin. Und nee, aber was man gesehen hat, ist, dass die Stadt Braunschweig auf diesen Litfaßsäulen, auf den elektronischen, das überall plakatiert hat, dass diese Bundesliga-Finals stattfinden und auch Eintracht Braunschweig, der Fußballverein, das kräftig postet, dass das am Samstag stattfindet, so dass wir jetzt rückblickend sagen können, das war ein Riesenerfolg.
Ich glaube, also wir verwirren nicht nur uns, ja, sondern die Zuhörer und Zuhörerinnen, vorher, nachher. Aber ja, auch das ist ja dann offenbar ja ein Zeichen. Also ja, bin ich sehr gespannt, wie die Halle gefüllt wird. Du hast ja davon berichtet beim letzten Mal, dass ja doch einzelne Vereine Art Fanclubs haben und man, ja, davon ausgehen kann, dass da außer Vuvuzela viel Lärm gemacht wird. Ein Thema, lass uns das mal heute aufgreifen, weil da habe ich komplett den Überblick verloren. Wirklich. Und das ist Thema Turnierserien. Ich hatte ja schon mein Problem.
Ja.
Ich habe dich ein paar Mal angerufen beim Thema Deutsche Meisterschaft, weil, ja, es da unterschiedliche Angaben und welche ist jetzt wirklich das Finale oder das Finalwochenende. Aber die internationalen Turnierserien. Und du hattest mir ja mal, bevor wir wieder auf Restart gegangen sind mit Paddle Time, hattest du mir ja mal so eine Inhaltsangabe hingerotzt, so mit so Stichpunkten, über das man mal reden könnte. Kehr mal auf Thema Premier, oder wie nennt man das denn? Premier Paddle?
Premier Paddle.
Premier Paddle,
ja,
heißt die Turnierserie.
Richtig.
Und da allein beginnt schon für mich das Problem. Also in diesem Jahr hat in Düsseldorf im September ein Cupra Paddle Turnier stattgefunden, das zu dieser Turnierserie gehört, aber in der zweiten Kategorie, oder wie kann ich mir das vorstellen? Erklär mir mal ganz kurz, vor allem jetzt nur auf diese Turnierserie bezogen, da stehen ja Kataris dahinter. Was ist das für eine, welche Relevanz hat die und welche Rolle spielt die in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr in Deutschland?
Ich erkläre das mal so, als würde ich es einem Kind oder einem Golden, ja, Retriever erklären.
Richtig.
Aber einfach, damit es deinem Intellekt entspricht und du hinterher sagen kannst, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Okay.
Also, nee, es war nicht, Cupra ist ein Sponsor, einfach. Das heißt nicht das Cupra-Turnier, sondern die Premier Paddle ist die wichtigste Turnierserie in der Paddle-Welt.
Sprich du mal weiter, währenddessen werde ich hier einen Link aufmachen, weil du ja gerade ziemlich vorlaut warst.
Genau. Und bei der Premier Paddle gibt es drei Turniergrößen. Ähnlich musst du dir vorstellen wie bei der ATP beim Tennis. Da gibt es ja Turniere, 250er, 500er, 1000er, auch Masters genannt und die Grand Slam Turniere. Bei Premier Paddle ist es so, dass es ein sogenanntes P2, ein P1 und ein Masters gibt und dazu noch ein Masters Finale. Die einzelnen Turniere haben die Möglichkeit, dass sie sich Sponsoren holen. Auch Sponsoren, die unter anderem Naming Rights vergeben. Also du kannst zum Beispiel, wenn du einen Sponsor hast wie Cupra, die sehr viel Geld geben, dann ist es eben das Cupra German Masters oder das Cupra Premier Paddle in Deutschland. German Masters ist es ja nicht. Oder du kannst, wenn du in, weiß ich nicht, in Katar bist und Qatar Airways das macht, dann ist es eben Qatar Airways P1. In Deutschland war es ein P2-Turnier, also der kleinsten Kategorie. Die Besonderheit da war, dass normalerweise bei dieser kleineren Kategorie die Top 10 Spieler gelegentlich aussetzen, um sich, ich weiß nicht, woanders, keine Ahnung, in Florida oder irgendwo noch, wo mehr Geld zu verdienen ist, noch schnell was mit abzugrasen. Jetzt, weil Deutschland ein sogenannter Emerging Market ist, wurden die von allen Sponsoren überredet, dass alle Topspieler hier angetreten sind, sodass das Turnier ungewöhnlich gut besetzt war für ein P2-Turnier.
Im September.
Das. Im September das, genau. Und insofern, das ist es. Und Cooper ist einfach ein sehr präsenter Sponsor und war da, ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass die da Naming Rights hatten zu dem Turnier. Aber ich sehe schon, dass du da fleißig am...
Ja, das Problem ist, ich kann die Brille nicht aufziehen. Ja. Deshalb brauche ich ein bisschen länger. Und ich weiß nicht, wie ich das hier...
Aber das ansonsten. Ist, das sind letztlich, gibt es da drei Kategorien.
Okay. Und wird sich da im nächsten Jahr, so hatte ich das nämlich von deiner Liste entnommen, wird sich da im nächsten Jahr etwas ändern, beziehungsweise wie wird sich das nächstes Jahr darstellen?
Mit dem deutschen Turnier oder insgesamt? Also es gibt die Bemühungen, glaube ich, dass das irgendwann, wenn sich das etabliert hat, dass das dann irgendwann ein P1-Turnier wird, also in der größeren Kategorie. Ich meine nicht, dass das für nächstes Jahr entweder noch nicht entschieden ist oder aber auch noch ein P2 ist. Ich weiß, dass die Veranstalter einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben haben für die Lizenzrechte, um das hier auszurichten. Wie da aber der Werdegang ist, war ab wann das ein P1 wird oder ob das vielleicht auch das Zeug hat, eins der vier Masters irgendwann zu werden, hängt sicherlich auch davon ab, wie der Sport sich hierzulande entwickelt und wie die Sponsorensituation sich entwickelt und wer wie viel Geld gibt. Am Ende muss man ja auch fairerweise sagen, wer bezahlt bestimmt die Musik.
Ich lese mal kurz deine Notiz vor, die du mir damals geschickt hattest. Das ist nicht so lange her.
Ja.
Die internationale Top-Turnierserie Premier Paddle kommt nach Deutschland via Kooperation MM Sports plus Paddle City plus Hopp-Familie.
Mhm. Was ist da? Was da? Nee, das findest du hingerotzt? Das finde ich sehr präzise, sehr präzise zusammengefasst.
Also kommt die jetzt nach Deutschland oder ist sie in Deutschland?
Also sie ist doch in Deutschland.
Ja genau, deshalb habe ich diese Notiz so verstanden, dass sich da im nächsten Jahr was ändern wird.
Ach so, nee. Das ist ja, das bezog sich auf dieses Jahr.
Ach, das bezog sich noch auf dieses Jahr?
Ja.
Ach so, okay. Und was hat die Hopp-Familie damit zu tun?
Die sind irgendwie beteiligt. Ich glaube, ich meine, setzt du mich wieder auf den Pott. Ich glaube, dass denen eins der großen Ticketing-Firmen wie Eventim oder Event oder Ticketmaster oder sowas gehört oder anteilig gehört. Und dass sie darüber, weil diese Ticketing-Firma dafür quasi den Zuschlag bekommen hat, dass sie darüber in diese Konstruktion mit eingestiegen sind. Aber genaueres kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen über die Beteiligung der Einzelnen. Ich weiß, dass es eine Kooperation ist, dass Paddle City damit drin hängt, dass MM Sports, das ist die Vermarktungsagentur aus München, die das angeleiert hat und da sehr viel, einen sehr großen Push gegeben hat, um das alles möglich zu machen. In wirklich auch in Rekordzeit, muss man sagen. Also es war eine ziemlich beeindruckende Geschichte insgesamt, weil die, glaube ich, so innerhalb von 3 oder 4 Monaten das Gesamtbudget, was wirklich sauber siebenstellig ist, auf die Beine zu bringen. Bei Firmen, die ja doch sehr konservativ sind oder auch sehr kurzfristig solche Entscheidungen nicht gerne treffen. Ne? Also so Werbeaus-Etats und sowas werden ja häufig so ein Jahr im Voraus entschieden und da kurzfristig zu sagen, ja, noch für dieses Jahr in den nächsten 3, 4, 5 Monaten geben wir das Geld aus, ist, glaube ich, eine ziemliche Leistung, die da vollbracht haben. Und muss man auch sagen, am Ende auch wirklich vor allen Beteiligten den Hut ziehen, weil sie in der Kürze der Zeit wirklich ein sensationell gutes Turnier da auf die Beine gestellt haben.
Krass, ich hatte nochmal auf Düsseldorf auch bezogen, was mich überrascht hat, gesehen, das Gesamtpreisgeld lag bei ca. 270.000 Euro.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, so vor ein paar Monaten, dass wir hier oder vor einem Jahr, dass wir hier in diesem Podcast auch über das Thema Professionalisierung, kann man von dem Sport leben, wer also gefühlt ganz weit weg davon waren, also in solche Sphären vorzustoßen. Als ich die Zahl jetzt gesehen habe, klar, das weiß man ja bei so einem Turnier, das verteilt sich dann auf zahlreiche Köpfe, aber die Summe, die Gesamtsumme schon beachtlich.
Ja, auf der anderen Seite, wenn es wirklich runterbrichst und guckst, was beim Sieger hängen bleibt, ist es dann nicht so viel im Verhältnis dazu, was die eigentlich verdienen. Wenn man sich vorstellt, bei 250 oder 270.000 Euro würde ich sagen, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ich schätze mal, die Siegerteams, das sind ja Männer und Frauen und die müssen ja jetzt, also normalerweise bei den Turnieren und die sind ja jeweils 2 in einem Team. Das heißt, wenn das Siegerteam meinetwegen 30.000 Euro kriegt, Männerteam 30.000, Frauenteam 30.000, 60.000 Euro weg und die müssen sich das ja noch aufteilen. Das heißt, jeder kriegt 15.000 Euro, dann wird es auf einmal schnell nicht viel. Trotzdem ist es so, das Verhältnis zwischen Turniereinnahmen und Sponsorengeldern ist im Padel völlig anders gestrickt als im Tennis. Also im Tennis gibt es jetzt mittlerweile auch schon sehr hohe Preisgelder bei den Turnieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Grand-Slam-Turnier gewinnst, sind es, glaube ich, auch schon über 2 Millionen Euro, die der Sieger mit nach Hause nimmt als Einzelner. Und natürlich gibt es da auch Sponsoring-Einnahmen, aber die sind auch höher häufig als die Turniereinnahmen. Aber beim Tennis gibt es ja dann auch noch Antrittsgelder für Turniere und solche Sachen, die nicht unbedingt öffentlich verhandelt werden. Während im Padel ist durch diese rasante Entwicklung und durch das Interesse von so vielen Firmen und Sponsoren ist der Sponsoring-Anteil sehr viel höher. Also die Preisgelder werden noch nicht ausgezahlt. Trotzdem zahlst du einem Spieler, der meinetwegen 15.000 Euro Preisgeld kriegt für den Turniersieg als einzelner Mensch, dem musst du aber trotzdem 500, 600, 800.000 Euro zahlen, um als Sponsor auf der Brust zu sein. Also das ist natürlich völlig unverhältnismäßig. Und dann gibt's halt auch Turniere, die nebenbei laufen. Ich weiß, dass es in diesem Jahr gab, zum Beispiel den Reserve Paddle Cup in Miami. Da fliegen die Spieler dann für ein Wochenende hin. Das ist ein Turnier, das findet nur an einem Wochenende statt. Und da werden dann 1,5 Millionen Euro Preisgeld ausgespielt. Ah, wow. Und da spielen ganz wenige Paare nur mit.
Okay.
Das heißt, und da kriegt der Sieger dann, ich weiß nicht, der Sieger kriegt dann halt, was weiß ich, 500.000. Und dann, das ist natürlich wieder was anderes. Solche Sachen gibt's dann auch. Und was dann an Antrittsgeldern bezahlt wird, wenn die kurz nach Middle East fliegen und da irgendwie bei irgendeiner Eröffnung oder bei irgendwas dabei sind, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es so, dass das Interesse an dem Sport gerade so groß ist. Und die Preisgelder werden erst noch nachziehen wahrscheinlich, wenn die Struktur dafür da ist.
Könntest du realistisch einschätzen, wenn die Entwicklung so weitergeht, was du glaubst, dass deutsche Topspielerinnen, deutsche Topspieler davon leben können?
Wann das so sein wird? Eine Spielerin, würde ich sagen, kann jetzt schon davon leben. Also sozusagen die aktuell beste deutsche Spielerin oder höchst arrangierte deutsche Spielerin, Victoria Vicky Kurz, die wir ja auch schon im Podcast hatten. Da kenne ich die Zahlen nicht. Ich sehe aber bei Instagram, die hat halt einen sehr professionellen Instagram-Auftritt mit, ich weiß nicht, 50.000 Followern. Und die hat sehr viele Werbepartner. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich schätze mal, dass die schon anständig mittlerweile davon leben kann, ja. Als erste, aber auch, weil sie den Off-Court-Bereich so professionell, sagen wir, handhabt. Also was halt Social-Media-Geschichten angeht. Ihre Partnerin oder jetzt möglicherweise Ex-Partnerin Denise Höfer, die auch mit im Podcast war, bei der ist es, glaube ich, ähnlich. Vielleicht ein Ticken darunter, aber die hat auch sehr viele Sponsoren, ist auch eine Top-Spielerin, aber ist vor allem auch in Social-Media-Sachen sehr professionell. Und da sind die beiden meilenweit entfernt von den nächsten, vor allem von den deutschen Männern, die da noch sehr viel Nachholbedarf haben und die alle noch nicht davon leben können. Wann das da der Fall sein wird, hängt so ein bisschen davon ab, also von zwei Sachen. Einerseits natürlich davon, wann jemand den Durchbruch schafft und dann entsprechend interessant wird für Werbepartner. Oder aber auch, und ich glaube, das ist fast eher zu erwarten, ob es jemand gibt, der sowas, im Tennis gibt es das zum Beispiel, da gibt es einen Typen, der heißt Felix Mischka, der hat einen Tenniskanal, der heißt Tennis Brothers, glaube ich, und der macht so eine Road-to-Geschichte. Und man begleitet den, der ist eigentlich ein mittelmäßiger Tennisspieler, also macht aber so eine Road-to, wie ich Profi werde. Und man kann ihn beim Training beobachten und. Der hat auf einmal eine Anhängerschaft und ein Following, so dass er mehr verdient wahrscheinlich als ein Top-150-Spieler. Er ist aber selber nicht in den Top-1200 der Welt und wird da vermutlich auch nicht hinkommen. Aber der Social-Media-Auftritt von ihm ist so gelungen, dass ganz viele den kennen, dass er bei Dunlop unter Vertrag ist, mit Sicherheit mehr Geld von Dunlop kriegt als die meisten Spieler, die bei Dunlop unter Vertrag sind und so weiter. Also wenn es den ersten Deutschen gibt, der den Teil gut macht, dann wird der auch davon leben können. Aber das ist natürlich weniger vom Sport direkt als von der Umgebung und letztlich von dem Social-Media-Auftritt. Ich glaube, das macht diesen Sport im Moment auch so besonders, weil der halt in dieser Social-Media-Zeit so wächst. Und deswegen ist das Social-Media-Beiwerk für den Sport so ein integraler Bestandteil, viel mehr noch als in den meisten Bestandssportarten, die anders gewachsen und anders eine andere Entstehungsgeschichte haben.
Ja, sieht man, finde ich auch total spannend. Also, dass es wirklich eine ganz andere Art ist, wie du selber dich auch eben als Marke dann nochmal kreieren kannst, beziehungsweise aufbauen kannst.
Ich plane das ja auch.
Das bist du doch
also
schon
ich,
längst.
Als Social Media Star.
Das weißt du, was das Schlimme ist? Bei meinem Instagram hier, ja, bei eure Paddelfreunde, ja, ich sehe die ganze Zeit wird mir euer Foto da gezeigt, wie du mit deinem Kumpel da am Netz stehst.
Ja?
Ja, das habt ihr ja als Werbung irgendwie hochgeschossen. Wirklich, ich mache Instagram auf, sehe ich immer dieses Foto. Also nichts gegen dich, du bist ein attraktiver Mann, aber älterer Mann, aber so und dann krieg ich.
Sagst wirklich. Du bist ein attraktiver älterer Herr, vielen Dank. Ja. Aber kann das sein, dass es mehr über deine Social-Media-Tätigkeit aussagt, nämlich dass du eigentlich gar nicht so oft bei Instagram draufgehst und wenn, weil du jetzt in dieser Paddle-Bubble angekommen bist, dir solche Sachen angezeigt werden?
Guck mal, es geht sogar noch weiter. Das passiert, ich habe zwei Kanäle und eigentlich benutze ich nur meinen Fake-Account. Und da wird mir das die ganze Zeit angezeigt. Ja, aber es ist ein schönes Foto. Aber es ist wirklich sehr, sehr penetrant. Sag mal, du hast eben ja angedeutet, insgesamt fliegt oder fällt in diesem Sport dann doch eben auch recht kurzfristig deutlich mehr Geld. Jetzt, du hast ja auch Kontakt zu vielen Spielern, natürlich zu vielen Spielerinnen. Mal so ganz menschlich, glaubst du oder gibt es Spielerinnen, Spieler, die vielleicht sogar auch ein bisschen enttäuscht sind? Wir bleiben mal beim Thema Geld, wir bleiben mal ein bisschen auch dabei, wo Geld hingeht, dass man eben ja schon auch mitbekommt, wie rasant diese Branche, wie rasant dieser Sport wächst, wie groß die Turniere teilweise werden, welche Firmen mittlerweile einsteigen, wo Geld wirklich fließt und dass es dann doch vielleicht eine Unzufriedenheit bei vielen Spielerinnen und Spielern gibt, dass am Ende aus ihrer Sicht zu wenig bei ihnen ankommt?
Das gibt es bestimmt irgendwo. Ich vermute mal, dass das in Deutschland noch nicht der Fall ist, weil in Deutschland einfach bei kaum jemandem was ankommt. Also der ein oder andere wird vielleicht Vicky Kurz irgendwie ihren Erfolg missgönnen. Aber da, ich glaube, das ficht die nicht an und ist am Ende auch so ein bisschen, man sieht ja, was sie dafür macht. Also ne, da würde ich sagen, da ist relativ klar, ihren Aufstieg kannst du verfolgen, auch ihren Aufstieg in der Weltrangliste kannst du verfolgen und auch ihre professionelle Art, damit umzugehen. Ob man jetzt ein Fan von ihr ist oder nicht, völlig außen vor gelassen. Da gibt es sicherlich auch unter Spielern Neidgeschichten und sowas völlig außer Frage. International gesehen würde ich sagen, ja. Was ich glaube, aber was es vor allem auch gibt, ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein, ich meine, grundsätzlich ist es ja so, wenn du gut bist, gibt's ja eine Rangliste und wenn du halt, du kannst ja abliefern und gewinnen und dann wirst du auch dazu gehören. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen Neid und Missgunst gibt bei denen, die zu früh zu gut waren. Also so, das gab's ja, glaube ich, im Fußball auch, so, wo es früher hat's gerade dazu gereicht, irgendwie einen Lottoladen irgendwie noch aufzumachen oder irgendwie eine Herrenboutique. Und heute kann sich jeder mittelmäßige Bundesliga-Profi seine Familie auf Generationen hin absichern mit dem, was er verdient, weil er mehr verdient als ein DAX-Vorstand. Und da geht natürlich die Reise jetzt im Padel hin. Du siehst jetzt, dass Leute plötzlich Werbeverträge abschließen über 1 Million, 1,5 Millionen, 2 Millionen. Plötzlich ist Arturo Coelho die Nummer 1 der Welt, spielt jetzt immer Padel mit Ronaldo und der fliegt dafür nach Miami und die spielen dann da zusammen und lassen sich ablichten und das machen Riesentrara und so. Da gucken wahrscheinlich Leute drauf, die Nummer 1 der Welt waren vor 15 Jahren und noch nebenher irgendwie, keine Ahnung, bei jeder Autohauseröffnung noch irgendwie auflaufen mussten, neidvoll hin. Weil sie denken, ah scheiße, ich bin irgendwie 15 Jahre zu früh dran gewesen. Das gibt's mit Sicherheit, denen kann man nicht helfen. Es gibt den positiven Umkehrfall aber auch, weil das hatte nämlich einer meiner Freunde aus der Seniorennationalmannschaft mir gesagt und sagte so, Mann, ist das nicht bitter, dass wir so spät zu diesem Sport gekommen sind, dass wir jetzt halt so alt sind und nur noch bei den Senioren spielen können. Und das sehe ich zum Beispiel anders, weil wir sind halt so gut, weil wir halt unter den 6 Leuten waren, die Padel gespielt haben, dann kommt man halt in die Nationalmannschaft. Wir würden halt, wenn wir jetzt mit 20 oder mit 15 oder mit 10 angefangen hätten und das hier ein Riesensport wäre, wer sagt denn, dass wir dann so gut geworden wären? Wir sind halt so gut geworden, weil so wenige das gespielt haben. Ich würde sagen, für uns ist es eher ein Segen und eine Gnade.
Ungewohnte Worte von dir, voller Demut.
Dass wir von den 8 Leuten zu den 6 gehören, die in der Nationalmannschaft spielen. Da musste man schon eher bemüht sein. Es war tatsächlich sogar so bei der ersten WM 2017, da konnte man sich anmelden.
Wirklich?
Und sagen, ja, das war, ja, der wurde so ein bisschen ausgesucht, aber es gab so einzelne Altersklassen, da war man froh. Also speziell bei den Frauenaltersklassen, da war man froh, wenn man genug zusammenkriegte. Da ist man, war regelrecht die Überlegung, als es eng wurde, zu sagen, wir gehen nochmal raus auf die Straße und fragen irgendwelche Tennisspielerinnen hier, kannst du dir vorstellen, mit nach Spanien zu kommen, sofort eine WM zu spielen? Du hast zwar noch nie Padel gespielt, aber so, und du konntest dich aber anmelden.
Das wäre was für mich noch gewesen. Sag mal nochmal, um bei diesem Thema auch bei dem wirtschaftlichen Aspekt zu bleiben. Wer sind denn jetzt so in dem letzten Jahr auch vielleicht neue Firmen oder Brands geworden, die in den Padelsport eingestiegen sind oder die vielleicht kurz davor sind einzusteigen oder wo es Gespräche oder wo es vielleicht auch Gerüchte gibt? Cupra hatten wir schon, die waren ja schon recht früh im Padelbereich sehr aktiv.
Da gibt's tatsächlich eine lustige Entwicklung. Cupra ist ja Hauptsponsor vom Deutschen Padelverband und Cupra hat dieses ganze Paddle-Business von Volvo übernommen. Vorher war Volvo, also es gab 3 große Autofirmen, die jeweils so auf der weltgrößten Paddle-Tour aktiv waren. Das war früher Land Rover und danach war es, ich glaube, vielleicht auch mal ganz kurz mal erzählt, aber es war auf jeden Fall ganz lange Volvo. Und dadurch, dass der Sport aber nur regional eigentlich aktiv war in Spanien, hat Volvo irgendwann die Bemühungen eingestellt. Und Cupra hat das übernommen zum genau richtigen Zeitpunkt. Und Cupra hat ja einen wahnsinnigen Markenaufbau damit hinlegen können. Und das wiederum haben natürlich jetzt andere Autohersteller gesehen. Wir haben zum Beispiel auch Gespräche geführt mit dem Deutschen Paddelverband, bevor wir mit Cupra zusammenkamen, mit, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich sag's mal nicht, aber auch mit großen Autoherstellern, die so sagten, ja, doch, ich sag's jetzt doch, du guckst schon wieder so.
Es hat doch nicht stattgefunden.
Ja, also, dann kriege ich wieder Ärger.
Aber und von
dann,
wem?
Genau, ich glaube, derjenige arbeitet gar nicht mehr bei der Firma. Mit die Firma Alpine, das ist die Rennsportmarke von Renault.
Gibt's die noch?
Nein, die gibt's nicht nur noch. Also du Formel 1 guckst du nicht, ne? Es gibt einen Formel-1-Rennstall von Alpine. Die haben, also die Renault Echt? Hat, genau, die Renault Alpine.
Ich kenne nur die aus den 80ern noch, weißt du?
Der Renault Alpine, ja, genau. Nein, ja. Es gibt jetzt den Alpine, das ist eine eigenständige Marke. Das ist so ein bisschen so wie Cupra die Rennsportmarke von Seat war und jetzt im Grunde genommen Seat abgelöst hat als Marke. Und Alpine will nicht Renault ablösen, aber will als Sportmarke oder Rennsportarm sozusagen erfolgreich sein mit so sehr schnellen, größtenteils, glaube ich, Elektrofahrzeugen. Und die haben ganz klar gesagt, sie haben gesehen, was die erfolgreich gemacht haben, das möchten wir auch. Also sie haben gesehen, dass diese Automarke mit vergleichsweise wenig Budget sozusagen, ne, weil also natürlich ist es viel Geld, aber es ist für eine Automarke nicht jetzt so viel Geld. Ich glaube, es gilt in der Autobranche als wahnsinnig erfolgreiches Modell, wie die das geschafft haben. Und dadurch sehen wir jetzt, dass andere Automarken da bereitstehen und auch wollen.
Heißt?
Welche Automarken?
Nee, also bleibt Cupra?
Wir haben mit Cupra einen Vertrag.
Wie lange?
Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
Aber der dauert noch ein bisschen.
Der dauert noch ein bisschen, ja.
Kannst aber jetzt auch nicht sagen, welche anderen Interessenten.
Nee, das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich auch an diesen Gesprächen beteiligt bin und so, das kann ich tatsächlich nicht sagen.
Und jetzt mal unabhängig der Automobilindustrie.
Aber das ist auch jetzt, wir sind jetzt nicht akut in Gesprächen mit anderen Autoherstellern, um jetzt Cupra abzulösen. Es gibt relativ viele Firmen, die insgesamt, und das ist der Teil, der tatsächlich interessant ist, weil das hat sich total geändert. Wir haben ja das Thema Sponsoring für einen Verband ist nie besonders attraktiv, glaube ich, für Firmen. Und das war auch wahnsinnig schwer, da Partner zu finden. Und wir hatten im Verlaufe der Zeit, auch als ich noch nicht zuständig war und das immer nur so am Rande mitbekam, war es extrem mühsam, Sponsoren zu finden, die sich irgendwie committen wollten, da wirklich was zu machen oder auch nennenswert Geld auszugeben, weil ein Verband ist irgendwie immer irgendwie staubig und voll und dröge.
Ja.
Und aber das ist jetzt irgendwie im Paddel anders, weil der Paddelverband sehr zentral steuert. Das heißt, wenn du da dabei bist, dann hast du plötzlich unter Umständen die Naming Rights zu der Turnierserie und die macht im nächsten Jahr 3000 Turniere. Das heißt, du bist dann wirklich da vor Ort und plötzlich merken wir, dass Marken auf uns zukommen als Verband. Wir haben zwar auch Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten und merken, dass die Erfolgsquote und die Aussichten sich unglaublich geändert haben in den letzten 12, 18 Monaten.
Dann ohne jetzt auf irgendwelche geheimen Gespräche einzugehen, ja, aber kannst du so 2, 3 Unternehmen generell nennen, die in den Paddelsport, vielleicht auch national, international, ist völlig egal, die neu dazugekommen sind, wo man sagen kann, oh wow, also schon Brands oder schon auch Marken, wo man sagen kann, da ist auch eine Wucht dahinter. Also wie gesagt, Cupra hat ja wirklich eine extreme Präsenz. Qatar Airways lassen wir jetzt mal raus, ist ja auch bekannt.
Genau, ja, es sind also international gesehen ist es sowas, Qatar Airways ist da mit drin. Dann sind es natürlich auch letztlich die Sportmarken, da auch zu sehen. Und da muss man einfach auch Adidas nennen, weil Adidas bisher nie sogenannte Hardgoods hergestellt hat, also keine Schläger und so weiter, außer mal für eine kurze Zeit in den 80er Jahren Tennisschläger. Und auch das, was sie im Paddel machen, ist ein Lizenzgeschäft. Aber dieses Lizenzgeschäft ist extrem erfolgreich und ich glaube auch nicht nur, weil Adidas jetzt irgendwie aus der deutschen Nationalmannschaft Fußball-Sponsoring ausgestiegen ist, weil dafür ist die Firma auch nochmal viel größer, als dass das jetzt spielentscheidend für die ganze Firma so wäre, glaube ich. Aber auch da haben die natürlich gesehen, ich glaube, die haben ihre Strategie so ein bisschen geändert und streuen das breiter. Vorher war sehr viel konzentriert auf den Fußballbereich und ich glaube, jetzt haben sie, glaube ich, so den Impuls genommen und gehen auf sehr viele verschiedene Sportarten, um mit dem Budget da auch Sachen zu machen. Und im Paddel machen sie es wirklich sehr, sehr erfolgreich gerade. Die sind ja auch zum Beispiel gerade Sponsor geworden beim Deutschen Paddelverband und statten die Nationalmannschaften aus mit Klamotten, was wirklich sehr erfolgreich war. Wir waren ja jetzt bei 2, 3 großen Turnieren mit den Jugendlichen, mit den Aktiven und mit den Senioren. Und durchweg war es so, und da merkt man, dass die drei Streifen wirklich eine Strahlkraft haben. Bei den Senioren-Nationalmannschaften oder bei den Wettkämpfen ist es immer so, dass so am letzten und vorletzten Tag fangen die Leute an, Trikots zu tauschen. Und unsere Spieler kaufen vorher auch zusätzlich zu den Trikots, die kriegen ja die Klamotten gestellt. Und dazu kann man aber noch welche bestellen gegen Geld. Viele bestellen sich 5, 6, 7 Trikots noch dazu, weil sie die dann tauschen wollen mit den anderen Mannschaften. Und es gab immer 1, 2 Mannschaften, die nicht getauscht haben. Die Spanier und die Franzosen zum Beispiel. Die Franzosen, lustige Randnotiz, weil ihnen die Klamotten nicht gehören. Das sind Lacoste-Klamotten und die kriegen die gestellt vom Verband. Und danach müssen die zurückgeben.
Wirklich?
Ja, und deswegen sagen die, no. Und wir Deutschen waren halt immer sehr aktiv darin,
Trikots zu bekommen, aber.
Nee, andere anzusprechen, sagen, wollt ihr tauschen und so. Und da gibt's halt sehr coole Trikots und so. Jetzt war es plötzlich so, dass ich glaube, alle die Erfahrung gemacht haben, dass Länder auf uns zukamen und sagten, ihr habt das geilste Trikot, können wir gerne tauschen. Ich glaube, das war das erste Mal so.
Herrlich. Wenn du zum Abschluss, geh mal kurz in dich, mit welcher Marke, welchem Brand würdest du entweder gerne mal zusammenarbeiten oder von welcher Marke glaubst du, die würde einfach perfekt zum Paddel passen?
Oh, das ist ja, das ist eine gute Frage. Also, ich nenne mal zwei, weil eine Marke dabei ist, von der ich irgendwie denke, dass sie in irgendeiner Weise den Zug noch erwischen wird oder will. Das würde ich sagen, ist Nike. Weil da bisher nichts passiert ist. Es gibt so Mockups von Leuten, die so, weißt du, es gibt ja auch manchmal so Fan-Trailer, die von Leuten, die sich irgendwelche Filme ausdenken. Es gibt tatsächlich von Nike so Mock-Produkte, die Leute herstellen und sagen, hey, Nike steigt jetzt in den Sport ein und so. Die findet man auf Social Media und online und so. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl, dass Nike da was machen könnte. Von den Bestandsmarken will ich sonst nicht sagen, weil ich arbeite ja mit allen zusammen und ich bin froh, wenn alle irgendwie, sagen wir, gedeihen. Jetzt von Marken, die nichts mit dem Sport zu tun haben.
National jetzt.
National, was ich mir wünschen würde, vielleicht die Bundeswehr.
Weißt du, an was ich denke?
Keine Ahnung. Ich glaube, was jetzt mal ganz pragmatisch gesehen.
Luftwaffe.
Nein, ganz pragmatisch gesehen, für uns als Verband, als Sport insgesamt, wenn es eine Marke ist, die das auf ein Level hebt, wo klar ist, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Also jetzt sowas wie eine große Bank oder so, wo du weißt, jetzt wird's wirklich, da die gehen nicht raus, wenn das passiert. Weil das merken wir auch, eine Marke wie Cupra, wenn du sagen kannst, wir haben Cupra als Sponsor, jetzt Cupra nur als Platzhalter, weil du eine Automarke hast, die Milliardenunternehmen ist, dies zieht wiederum andere. Wenn du dann zu kleineren gehst, die sagen, ah, Cupra ist schon drin, die ziehst du dann mit rein. Und sowas gibt's natürlich noch in noch größer, also wenn es da so an die ganz Großen geht und die dann sagen, ja, das wäre gut für den Sport.
Weißt du, welches Unternehmen aus meiner Sicht am besten oder am meisten profitieren würde? Die Deutsche Bahn.
Ah, das ist interessant.
Also bevor man irgendwelche Clips oder Videos macht, die natürlich nicht schlecht waren und gut aufbereitet waren mit Anke Engelke, um sein Image aufzubessern, ja. Nachhaltig, langwierig, 5 bis 10 Jahre mit überschaubaren Mitteln in diesen Sport investiert. Junge Leute, Menschen, die eben, das muss man ja auch sagen, Paddel ja auch doch noch auch ein Sport ist, sagen wir mal, der gewisse finanzielle Mittel voraussetzt, beziehungsweise es einfacher macht.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen Elitensport, das ist es nicht. Aber trotzdem, glaube ich, gäbe es keine Sportart oder nichts, was auch vor allem zur Deutschen Bahn besser passen würde.
Macht die Deutsche Bahn, macht schon irgendwas. Irgendwas machen die, glaube ich. Irgendwas sowas wie Volleyball oder sowas. Die haben irgendeinen Sport, glaube ich, wo sie drin sind, ne?
Ja, aber das ist so teilnahmslos und so ideenlos und auch wahrnehmungslos.
Ich habe immer fürs Fernsehen gearbeitet und nur als kleine Randnotiz, eine kleine Trauerrede auf MTV, die ja den Betrieb aufgegeben haben. Ich habe 4, 5 Jahre für MTV gearbeitet, den Musiksender, und damals eine Sendung gemacht, die hieß Unter Ulm. Für die Christian Ulm, den Schauspieler und Moderator kennen, hatten wir eine sehr lustige Zeit bei MTV damals und wurden dann irgendwann als erste MTV-Sendung Partner von der Deutschen Bahn. Als die Deutsche Bahn nämlich im ICE, und da ist dann ein Rückschritt passiert oder ein Fortschritt, gab es in dem Rücksitz der Vorderleute immer einen Screen, sodass man Fernsehen gucken konnte im ICE. Und da lief dann immer diese Sendung Unter Ulm. Und das wurde für 2 Jahre, waren wir Partner der Deutschen Bahn. Das war ein relativ mühsamer Werbepartner, muss man sagen, weil wir da jede Woche Beschwerden der Deutschen Bahn gab, dass weil wir einigermaßen anrüchigen Content machten, wo wir Leute mit versteckter Kamera irgendwelche Späße gemacht haben und die Deutsche Bahn immer sagte, so wollen sie sich wirklich nicht dargestellt sehen. Und das gab es eigentlich jede Woche. Insofern habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Deutschen Bahn, bin aber bereit, jeder verdient eine zweite Chance.
Man merkt schon, wie sich dieser Sport entwickelt hat, dass du eines der größten Unternehmen dieses Landes einfach an die Wand nagelst. Jasper, das war sehr informativ, hat mich sehr gefreut.
Wie immer.
Spontan, kurzfristig, organisatorisch. Und in der nächsten Folge, die wir vielleicht sogar auch dann eine Woche vorziehen, schon mal als Ankündigung, um auf die Meisterschaft einzugehen.
Ja.
Ja, dir viel Erfolg. Wenn das abgespielt wird, wissen wir, was rauskam.
Ja.
Bereits. Aber wie gesagt, für mich.
Ich packe die Krone wieder ein.
Meister
der Herzen. Wir reden nicht weiter drüber.
Also ich wünsche dir alles Gute und wie gesagt, für mich, du bist deutscher Meister.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Paddle Time, der Paddle-Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Paddle-Podcast.